Hallo und herzlich willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei Netzpolitik.org und ich wage mich mit diesem Podcast heute ein bisschen ins Neuland, denn es geht um Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ein Thema, mit dem ich mich noch nicht besonders viel beschäftigt habe, muss ich zugeben. Deshalb ist es besonders gut, dass ich zwei ExpertInnen mit mir am Tisch habe, die das Thema schon lange bearbeiten. Zum einen Vivien Frick, hat Sozialpsychologie und Politik studiert und promoviert am Zentrum für Technologie und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin zu der Herausforderung der Entkopplung von Umweltverbrauch und Wirtschaftswachstum am Beispiel der Digitalisierung von Dienstleistungen. Hallo Vivien.
Hallo.
Und Lorenz Hilti ist dabei, Informatikprofessor an der Universität Zürich und dort Leiter der Gruppe für Informatik und Nachhaltigkeitsforschung. Hallo.
Hallo.
Und wir befinden uns auf der Konferenz Bits und Bäume, die hier in Berlin stattfindet, zwei Tage lang und Anlass für dieses Thema ist. Und Vivien, du bist im Organisationsteam der Veranstaltung der Konferenz. Vielleicht kannst du für diejenigen, die es nicht kennen, einfach mal kurz vorstellen. Bits und Bäume, was ist das? Worum geht's?
Genau, die Bits und Bäume ist eine Vernetzungskonferenz, die haben wir von 1,5 Jahren angefangen zu planen. Und zwar waren wir 9 bis 10 Trägerkreisorganisationen, die sich zusammengefunden hatten, weil wir gemerkt hatten, es gibt einfach noch gar kein Format, was die beiden Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung verbindet. Und wir alle hatten das große Bedürfnis, dass da mal eine Debatte stattfindet. Wir sind die Organisationen, die dabei sind, sind Techie-Organisationen, die viel mit Netzpolitik auch zu tun haben, die man so kennt bei euch wahrscheinlich. Also beispielsweise CCC, das FIF. Die OKF, also Open Knowledge Foundation, genau, aber auch sehr viele große Umweltverbände haben sich uns angeschlossen, zum Beispiel der BUND, der DNR, auch Entwicklungszusammenarbeit ist bei uns Thema, Brot für die Welt ist dabei, genau, also um so einen Eindruck zu gewinnen. Und auch die Forschung ist mit uns vertreten. Mhm. Was hier passieren soll, genau, was hier schon seit fast einem Tag passiert ist, dass sich genau diese beiden Bewegungen näher kommen. Wir haben ganz viele Bühnen, wir haben 5 Bühnen und 7 Workshop-Räume, wo die verschiedensten Aspekte dieses großen Themas vertieft werden und auch sehr viel vernetzt wird.
Genau, das Programm ist äußerst umfassend, ja, 130 Sessions in, weiß ich nicht, 8 Thementracks oder sind es, wie viele sind es?
Je nachdem, wie man zählt, sind es so 7, 8, genau.
Genau, ein sehr umfassendes Programm, das mich als jemanden, der neu in diese Themenkombination kommt, durchaus auch ein bisschen erschlägt, aber eben ja, sehr bereichert. Man lernt sehr viel. Lorenz, du hast heute Morgen die Eröffnungsrede gehalten, quasi die Keynote, und hast da unter anderem davon gesprochen, dass, also du arbeitest seit, ja, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, seit 25 Jahren eigentlich an der Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Informatiker und hast davon gesprochen, dass das riesige Potenzial, das eigentlich aus dieser Kombination Digitalisierung und Nachhaltigkeit besteht, nach wie vor nicht eingelöst wird. Das war einer der Kernpunkte. Bevor wir darüber sprechen, warum das so ist, würde ich gerne mal so ein bisschen beleuchten, was ist denn eigentlich das Potenzial oder welche Potenziale sind es? Du hast ja mehrere genannt.
Wir stehen ja heute vor dem Problem, dass unser Konsum immer mehr materielle Ressourcen umsetzt und dadurch eigentlich den Abbau von natürlichen Ressourcen beschleunigt, auch nachwachsende Ressourcen übernutzt und auch die Aufnahmefähigkeit der Erde, insbesondere der Atmosphäre zurzeit, nicht für diese ganzen Residuen dann, die hinten rauskommen aus diesem Wirtschaftsprozess, sozusagen überfordert. Und die Digitalisierung, überhaupt die digitale Technologie, würde ja eigentlich die Chance bieten, jetzt uns ein bisschen herauszulösen aus diesem Zwang, immer nur Werte dadurch zu schaffen, dass wir Material und Energie transformieren. Ja, und das heißt, man könnte eigentlich die Chance ergreifen, und das dachte ich früher, dass jetzt kommt die Informationsgesellschaft, wie man es damals noch genannt hat, man hat noch nicht von Digitalisierung gesprochen, sondern jetzt kommt die Informationsgesellschaft, die quasi die Industriegesellschaft zum Teil jedenfalls ablöst, dass man nur noch für die physischen Bedürfnisse auch physische Dinge produzieren muss und sonst im Wesentlichen sich darauf konzentrieren kann, kreativ zu arbeiten, Dienstleistungen zu erarbeiten und anzubieten und nicht immer mehr Masse umzusetzen und Energie. Und das wäre das große Potenzial, was diese Technologie leisten könnte. Denn man hat ja die Möglichkeit, in der Informatik allein mit Worten Maschinen zu erschaffen. Ja, man hat sozusagen, Software ist eigentlich die Möglichkeit, etwas zu denken und es dadurch, dass man es präzise sprachlich ausdrückt, dann Realität werden zu lassen. Man braucht keine neue Hardware, um eine neue Maschine zu schaffen. Ja, das wäre das riesige Potenzial. Wir könnten in einer Welt voller sehr kreativ ausgedachter Maschinen leben, ohne ständig Material dadurch auch neu zu brauchen oder zu Abfall werden zu lassen. Und seltsamerweise ist dieses Prinzip halt auf den Kopf gestellt worden in den letzten 20, 30 Jahren.
Die Entwicklung ist eigentlich das Gegenteil.
Die Entwicklung ist das Gegenteil. Man benutzt jetzt Software sogar, um Hardware zu entwerten. Und jetzt beginnt das sogar noch auszugreifen auf andere materielle Güter, die mit entwertet werden mit der Computerhardware. Dadurch, dass Software eben, ja, ein krasses Beispiel, vielleicht nicht sehr ein typisches, aber ein sehr krasses Beispiel sind eben Dieselautos, die sozusagen, weil sie falsche Emissionswerte vortäuschen, und das ist nur möglich durch diese Software, die Abschaltvorrichtung ist eine Software, dass diese Fahrzeuge ja auch sozusagen wertlos sind. Gut, die waren im Prinzip schon immer wertlos, sie haben nur so getan, als wären sie es nicht. Aber wertlos in dem Sinne, dass sie nicht, sie müssen es neu angeschafft. Man hat da eine ganz viel Material eigentlich unnötig vernichtet. Und das gibt's natürlich auch in anderen Bereichen, wenn man jetzt Peripheriegeräte denkt, nicht? Ich hatte jahrelang einen wunderbaren, tragbaren Scanner, wo man einfach unterwegs Papiere reinstecken konnte und hat die gescannt. Jetzt nach ein paar Betriebssystem-Updates gibt es jetzt dafür keine Treiber mehr. Es gibt überhaupt keinen Grund. Der hat perfekt funktioniert immer noch perfekt. Ich kann ihn aber wegschmeißen, weil ich finde nicht mehr die Software dazu. Es heißt jetzt einfach, dieses Produkt wird nicht mehr unterstützt, ja, durch das Betriebssystem. Und das ist der gängige Weg. Irgendwann entscheidet irgendwo jemand, dass er bestimmte Dinge, in denen sehr viele Ressourcen drinsteckt, durch irgendein Software-Update nicht mehr unterstützt, als wäre ich auf Unterstützung meiner Dinge angewiesen durch ein Softwareunternehmen. Und ich sehe jetzt die Gefahr, dass sich dieses Prinzip eben tatsächlich sehr stark ausbreitet durch das Internet of Things, dass wir dann halt immer mehr Gegenstände im Alltag auch da sozusagen durch Software schneller entwerten, als es nötig wäre. Und wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen eigentlich langlebige Güter, weil wir können uns als Menschheit nicht leisten, jedes Jahr noch mehr von allen Ressourcen zu extrahieren aus der Erdkruste und aus der Biosphäre, nur um das, die, sozusagen den Konsum zu beschleunigen.
Bei dem Stichwort Materialschlacht und Konsum würde ich ganz gerne einsteigen, weil das genau das Thema meiner Promotion ist, oder so verstehe ich das zumindest, weil ich mir auch den Konsum oder den gesteigerten Konsum angucke, gerade auch den kurzlebigen Konsum, aber in Bezug auf den digitalen Raum als ein Konsumtreiber. Also beispielsweise die Tatsache, dass man jetzt neu oder relativ neu immer überall alles kaufen kann, also Online-Shopping, ob das beispielsweise zu mehr Konsum führt, aber auch zu einem anderen Konsum, da gerade auch man die Möglichkeit hat, sehr billige Produkte zu finden und nach Kriterien zu suchen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch den nachhaltigen Konsum fördern, sondern eher noch eine, wie gesagt, eine größere Materialschlacht. Also es bezieht sich nicht nur auf die technischen Geräte selber, sondern eben auch auf weitere Produkte dann.
Also mal ganz abgesehen von dem Verpackungsmüll, der dadurch entsteht, dass man sich alles per Post liefern lässt und es dann irgendwie doppelt und dreifach eingepackt
ist. Ja, also da gibt es auch so ökobilanziell Diskussionen, was ist jetzt besser, lässt man sich's liefern oder holt man die Dinge ab? Das ist von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Deswegen würde ich mich da nicht so weit hinauslehnen, weil es kommt echt drauf an, ob man jetzt irgendwie mit dem Auto in den Laden fährt oder mit Öffi oder wie auch immer. Die Bedingungen, dass Online-Shopping wirklich Ressourcen spart, sind sehr eng. Also meistens führt es eher zu einem Mehrkonsum tendenziell.
Genau. Ja, es sind ja ganz unterschiedlich. Ich habe ein paar interessante Zahlen heute gelernt. Also beispielsweise hätte man ja vielleicht denken können, dass der Papierkonsum durch die Digitalisierung zurückgeht. In einem Vortrag vorhin hieß es, der hätte sich seit den 90ern eigentlich verdoppelt. Also der weltweite Papierverbrauch sei gestiegen. wenn man mal die globale Perspektive sich anschaut, ist die, in welche Richtung geht es dann?
Ja, wenn ich jetzt an Entwicklung denke in wirklich armen Ländern, da glaube ich schon, dass auch heute die Digitalisierung positive Wirkungen hat. Wenn man dann denkt, dort gibt es Menschen, die haben vielleicht überhaupt keine Infrastruktur und da ist dann das Mobiltelefon die erste Infrastruktur, die sie überhaupt haben und führt auch zu einem Empowerment, dass zum Beispiel ein Kleinbauer etwas erfahren kann über Preise und so weiter, dass er nicht völlig den Informationen ausgeliefert ist, die er vom Großhändler bekommt und so weiter. Und M-Pesa als Beispiel dafür, wie man ganz simpel mobilfonbasiert Zahlungen tätigen kann.
Willst du mal kurz erklären, was das ist, M-Pesa?
Man kann einfach dann Geld überweisen per Mobiltelefon, ohne dass man ein Bankkonto braucht. Das ist die Idee von M-Pesa. Und ganz viele Leute sind eben so arm, dass sie kein Bankkonto bekommen. Dazu müssen sie eine Adresse haben, aber eine Adresse haben sie nicht, weil sie keine Wohnung mieten können, weil sie kein Geld haben und so weiter. Die haben aber vielleicht so viel Geld, dass sie mal etwas irgendwo vielleicht arbeitet jemand in der Stadt und will seiner Familie etwas überweisen. Und diese Dinge sind eben möglich geworden durch M-Pesa. Ganz simpel, extrem einfaches Prinzip. Natürlich die Mobilfonbetreiber wie Vodafone und so spielen da eine zentrale Rolle, aber es ist sicher, können solche Dinge wirklich echte Fortschritte bewirken. Ja? Und überhaupt Zugang zu Wissen durch Internet an Orten, von Orten aus, wo man eben nicht viel hat, aber gerade mal eben doch einen Zugang zum Internet. Das sind sicher Schritte. Das heißt, da, wo wenig Infrastruktur vorhanden ist, die man mit Digitalisierung realisieren kann, ist das natürlich ist der Nutzen enorm groß. Wenn man jetzt aber auf die andere Seite geht und sagt, dort, wo eben zu viel konsumiert wird, wie bei uns, soll jetzt durch Effizienzmaßnahmen, durch digital induzierte Effizienzmaßnahmen etwas verbessert werden, da habe ich immer meine großen Zweifel, weil jede Effizienz, Energieeffizienz, auch Materialeffizienz, die wir innerhalb der IT oder auch außerhalb bewirken durch technischen Fortschritt, halt dazu neigt, in der Steigerungslogik dieses Systems, in der wir gefangen sind, dass man auch mehr konsumieren muss. Ja, es hat fast diesen zwingenden Charakter, weil es ja zu einer Produktivitätssteigerung führt. Und wenn wir Produktivitätssteigerung haben, dann müssen wir, solange wir an Vollbeschäftigung uns orientieren, müssen wir eigentlich immer mehr konsumieren, damit wir noch genug arbeiten können. Und dieser Teufelskreis, der ist aus unserem Wirtschaftssystem gar nicht herauszubekommen, ohne dass man grundlegend darüber nachdenkt, wie man Arbeit organisiert, wie man Verteilung von Einkommen organisiert und so weiter. Und solange man darüber nicht nachdenkt, werden auch Effizienzsteigerungen nicht wirklich Probleme lösen. Jedenfalls nicht die großen Probleme, die wir haben mit Klima, mit Landwirtschaft und so weiter. Mhm.
Du hattest vorhin als Beispiel benannt, dass sozusagen die Rechenkapazität irgendwie steigt um so und so viel Prozent jährlich und das sofort in den Markt übersetzt wird quasi, ja? Also nach der aktuellen Konsum.
Ja, das ist eigentlich verblüffend, wie schnell wir das immer aufsaugen, nicht? Also wenn ich jetzt zurückdenke, vor 2 Jahren hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich bezüglich auf meine IT-Infrastruktur besonders schlechter gelebt habe als heute, nicht? Trotzdem hat sich seither mehr als eine Verdoppelung ereignet in Rechenleistung, in Speicherplatz und allem. Aber was hat mir diese Verdoppelung eigentlich gebracht? Außer, dass ich wieder mindestens gleich viel Energie verbrauche wie vorher, obwohl es nicht nötig wäre. Ja? Die Verdoppelung hat nicht sehr viel gebracht. Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Katzenvideos sehen oder so, oder habe einen höher auflösenden Fernseher. Aber ist es das wert? Ja? Ist es das wert, diese relativ kleinen Fortschritte auf der Seite der Lebensqualität und teilweise sogar auch Rückschritte? Ich fühle mich auch stärker kontrolliert als früher durch mein Betriebssystem und so weiter. Es engt mich auch ein. Es war früher nicht so. Also ist das alles, dieser fragwürdige Fortschritt, das wirklich wert, dass wir auf die Möglichkeiten einer gigantischen Energie- und Materialeinsparung verzichten, die wir realisieren könnten durch diese wunderbare Technologie?
Ja. Vielleicht dazu, wir in unserer Forschungsgruppe haben ja auch so das Label, dass wir uns der Postwachstumsgesellschaft verschrieben haben. Und genau das sind die Argumente, die wir aufbringen, wenn es um diese Entkopplungsdebatte geht. Also dass gerade dieses extraktivistische System, in dem wir stecken, erstmal eine Grundstruktur ist, die es fast schon verunmöglicht, digitale Technologien im großen Stil zu zum Beispiel Suffizienz oder einer Konsumreduktion einzusetzen. Gleichzeitig geht es dann aber auch darum, Gestaltungsfragen zu stellen. Also was muss sich denn in unserer Gesellschaft ändern, damit Digitalisierung nachhaltig werden kann? Das Spannende dazu finde ich, dass die Antworten auf diese Frage nicht sehr anders sind, als sie schon lange in der Umweltbewegung bestehen. Mhm. Das heißt, auch die Digitalisierung ist ein weiteres Werkzeug, das von Akteuren genutzt wird. Und meistens, und das ist das Krasse, was ich gerne herausstellen würde, wird es vor allem von den Akteuren genutzt, die die meisten Ressourcen sowieso schon haben. Also gerade wenn wir davon sprechen, dass im globalen Süden die Menschen jetzt Internet nutzen können, müssen wir uns auch fragen, ja, aber in welchem Ausmaß? Weil wenn man sich globale Karten anguckt, wo viel Internet Verbindung besteht, wo viele Daten drüber laufen, dann ist es ganz klar, der globale Norden sehr, sehr im Zentrum und die Verteilungsfrage, für die sieht es jetzt nicht so gut aus. Also was man gerade auch erlebt, ist diese Monopolisierung, gerade wenn wir an große digitale Unternehmen denken, aber auch im Unternehmenskontext.
Man sieht es ja auch alleine schon in Infrastrukturfragen, also wo verlaufen die großen Unterwasser sozusagen Kabel, die große Datenmengen transportieren können, wie viele gibt es nach Afrika beispielsweise?
Genau, die Sorge durch unsere Forschung ist jetzt auch, dass es eher zu einer weiteren Verschärfung der sozialen Ungleichheiten führt. Die Digitalisierung, wie sie sich gerade entwickelt, trotz sehr vieler toller grünen und sozialen Nischen, die sich auch bilden, müssen wir uns tatsächlich den großen Fragen zuwenden.
Bevor wir das im Blick auf vielleicht unterschiedliche Teilbereiche mal tatsächlich nochmal ein bisschen intensiver über das Wirtschaftssystem, aber auch über die Rolle, die wir als Individuen spielen, sprechen und was auch die Politik tun kann, würde ich es gerne nochmal versuchen, ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich, das Abstrakte jetzt auf ein paar Worte runterzubrechen, aber wie sehe denn eigentlich nachhaltige Digitalisierung aus? Also kann man irgendwie Grundmuster definieren, anhand denen man sich orientieren kann?
Genau, also ich würde sagen, dass die klassischen Grundmuster der Nachhaltigkeitsbewegung hier sehr gut anwendbar sind, weil es gibt bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei ist einfach zu sehen, was ist Mittel und was ist Zweck. Der Zweck unserer Bemühungen ist natürlich, eine Welt zu haben, in der es Gleichheit gibt und in der wir nicht alle ökologischen Ressourcen von morgen aufbrauchen. Die Frage ist jetzt, wie integrieren wir denn die Digitalisierung in die bestehenden, sehr guten Nachhaltigkeitsziele, die wir bereits haben?
Magst du die mal ein bisschen kurz auffächern, damit wir es greifbar machen können?
Es gibt verschiedene Ansätze. Ich würde einfach einen rausgreifen. Es gibt diese Konsistenz-Effizienz-Suffizienz-Strategien, die ineinandergreifend und komplementär zu einer nachhaltigen Gesellschaft führen können. Die Effizienz haben wir ja jetzt eher kritisch diskutiert, aber auch da ist es natürlich so, dass wenn die anderen Faktoren stimmen würden, würde Effizienz natürlich sehr stark in eine nachhaltige Richtung führen. Mhm. Wir haben die Konsistenz, da geht es vor allem um die Beschaffenheit der Materialien und Dinge, die wir nutzen, also dass das in den Kreislauf kommt, dass wir Stoffe nutzen, die natürlich abbaubar sind beispielsweise, also klassische Themen der Kreislaufwirtschaft und dann eben auch die Suffizienz, wo es vor allem darum geht, genug zu haben. Und das ist wichtig, es kommt von lateinischem genug. Das heißt, es soll nicht darum gehen, einfach nichts mehr zu brauchen, sondern eben diesen Überkonsum, den wir gerade haben, zu reduzieren. Jetzt die Übertragung auf Digitalisierung ist ein laufender Prozess, ich würde sagen. Also wir beschäftigen uns vor allem mit den Themen der Suffizienz. Mhm. In unserer Forschungsgruppe wurde ja auch ein Buch geschrieben, Die smarte grüne Welt. Mhm. Es gibt eine Suffizienz auf der technologischen Seite. Ich glaube, das wurde von Lorenz schon sehr gut dargestellt, dass halt technologische Geräte so reduziert werden von der Langlebigkeit, von der Ausbaufähigkeit und so weiter, dass man die suffizient nutzen kann. Es gibt ein Thema Datensuffizienz. Mhm. Auch hier, wir sehen stark, stark ansteigende Datenströme, die zum Teil auch unnötig wären.
Mhm. Was zum Beispiel? Also
wir haben natürlich einen riesen Komplex an Marketing und Werbung im Internet, die sehr viele Daten kostet und man fragt sich so ein bisschen, warum. Das wäre so ein Beispiel. Mhm. Der dritte Punkt ist auch, Technologien zu nutzen, um einen suffizienten Lebensstil zu ermöglichen. Und da sind wir sehr schnell auch wieder bei Verkehrsthemen, bei Ernährungsthemen, all diesen klassischen Themen, Agrarwende, Energiewende da gilt es, die Technologie halt einzusetzen, um diese Themen zu stärken.
Also für mich habe ich es jetzt immer versucht, oder jetzt im Laufe des Tages hier so runterzubrechen, es geht sozusagen zwei Ansätze. Einerseits, wie kann die Digitalisierung, dieser Prozess nachhaltig gestaltet werden, und was kann aber die Digitalisierung auch für Nachhaltigkeit, unabhängig jetzt erstmal von klassischen Digitalisierungsprozessen, also Automatisierung und so weiter, schaffen, ja?
Ja, man spricht da auch von den direkten oder indirekten Effekten der Digitalisierung eigentlich. Ja, wenn ich noch mal kurz etwas zu Suffizienz im Bereich der direkten Effekte sagen kann, es gibt manchmal ja auch positive Beispiele. Nicht dadurch, dass unsere Endgeräte immer mobiler geworden sind, haben wir wenigstens den absoluten Zuwachs des Energieverbrauchs bei den Endgeräten gestoppt. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass es eine harte Grenze gibt, die die Geräte zur Suffizienz zwingt, und das ist der Akku. Man möchte ja nicht mehr mit solchen Akkus rumlaufen, man möchte auch nicht alle halbe Stunde aufladen müssen. Und allein die Tatsache, dass es diese technische Grenze gibt, hat bewirkt, dass es, obwohl es immer noch einen Fortschritt gibt, eben durch diesen ganzen Effizienzfortschritt, der sowieso stattfindet, dass man eigentlich heute nicht mehr Strom verbraucht für all die Handys und Tablets und Laptops als vor 5 oder 10 Jahren. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, die Akkutechnologie würde plötzlich einen Sprung machen, dass ich plötzlich mit dem gleichen Gewicht 10-mal so viel Strom, also elektrische Energie speichern kann, dann bin ich überzeugt, dann würde da sofort wieder Wachstum einsetzen. Das heißt, wir würden sofort wieder 10-mal so viel für die Smartphones und seine Energie verbrauchen, einfach weil man es könnte. Ja, es ist immer, warum tut das System so etwas? Weil es das kann. Ja? Und es wird an eine andere Grenze stoßen, das wäre dann die Hitze. Ja? Also man wird wahrscheinlich nicht so einen Handwärmer mit sich rumtragen wollen, oder es wäre zu gefährlich oder so. Aber ich will damit sagen, es braucht immer irgendeine Grenze, die diese automatische, fast automatische Ausdehnung stoppt. Ja? Und solche Grenzen gibt es eben auch auf einer rein technischen Ebene. Das sind dann sozusagen technische Suffizienzgrenzen in meinem Sinn, und man sollte bloß vorsichtig sein mit der Beseitigung solcher Engpässe, ja, weil das führt dann immer sofort zu einem Sprung. Also Grenzen tun gut, sie sind sogar kreativ, sie schaffen auch enormen Fortschritt, wie man ja auch mit den Apps gesehen hat. Nicht? Apps sind ja sehr viel bessere eigentlich Anwendungsprogramme als die Programme, die man früher hatte auf Desktop-Rechnern mit fast beliebigem Stromverbrauch.
Das stellt letztendlich die Frage nach der Fortschrittsdefinition letztendlich. Also technischer Fortschritt quasi ist ja heute, da gilt vielerorts so ein bisschen ja selbstzweckmäßig, irgendwie die Weiterentwicklung und nach dem Sinn wäre jetzt jedenfalls
Sinn,
erstmal.
Auf jeden Fall.
Meine These wird zu selten gefragt. Ja.
Wenn ich noch etwas zum Thema indirekter Effekte sagen darf, es gibt einen Bereich, wo ich eben sehe, dass die Digitalisierung wirklich, wirklich, wirklich großen Segen bewirken könnte, auch wenn das jetzt sehr techniklastig aussieht, aber das ist eben die Frage, muss ich immer von A nach B reisen, um jemanden zu treffen? Mhm. Ja. Und wir haben viele Studien darüber gemacht, über Videoconferencing, und das verglichen dann den ganzen Aufwand, auch Energieverbrauch im Internet vom Videoconferencing, auch mit hohem technischen Aufwand kann man den betreiben, verglichen mit dem, was passiert, wenn man sich in ein Flugzeug setzt, als einzelner Passagier. Und da ist das Ergebnis immer ganz eindeutig. Also so viel CO2 pro Minute, pro Flugminute auszustoßen, das kann man jetzt mit Digitaltechnik nicht toppen. Also da kann man Videostreams machen, Full HD, 8 gleichzeitig und so weiter. Das ist zwar alles schlimm, ja, aber es ist immer noch 100-mal weniger schlimm, 100 bis 1000-mal weniger schlimm, als in der gleichen Zeit im Flugzeug zu sitzen. Und da müsste man nochmal dran arbeiten, dass eben dass die Teilnahme an einer Videokonferenz so angenehm wird wie ein Business-Class-Flug und nicht irgendwie so nervig wie, ich weiß nicht was, es ist immer grausam. Ich bin Informatikprofessor und finde es immer grauenvoll, so Videokonferencing-Sachen zu machen, weil die Technologie ist noch nicht da, wo sie sein soll, und es gibt keine Services, die einem das angenehm machen. Man müsste sozusagen eben da auch Leute haben, die einem helfen, damit man sich da nicht drum kümmern muss. Das ist genauso wie ich fliege. Ich habe ja auch dann Piloten und Kabinenpersonal, die mir das möglichst angenehm zu machen, obwohl es eigentlich ein sehr riskanter Prozess ist, da durch die Atmosphäre geschossen zu werden.
Tatsächlich und das ist ja geht auch da komischerweise. Die Entwicklung dann auch eine gegenteilige, wie ich jetzt vorhin in einem anderen Vortrag gehört habe, dass Geschäftsreisen eben nicht weniger werden, sondern auch zunehmen quasi. Ja,
also ja klar. Auch
die entgegengesetzte Entwicklung. Deshalb ja, sollten wir mal über die immer wieder angesprochenen und die hier auf der Konferenz ja auch omnipräsenten Systemfragen sprechen. Ja, also es geht immer auch oder kommt keine Diskussion hier eigentlich aus, um über den Kapitalismus, wie er derzeit funktioniert, zu sprechen und quasi Ablösung zu fordern, ja, oder Alternativen zu fordern. Ich lese gerade ein Buch namens Walk Away von dem kanadischen Sci-Fi-Autoren Cory Doctorow, der eine interessante Zukunftsvision entwirft, in der eigentlich keine oder es ökonomischen Überfluss geben könnte. Der spinnt nämlich die Idee der 3D-Drucker und so weiter. Und die könnten eigentlich dafür sorgen in seiner Vision, dass es ökonomischen, wirtschaftlichen Überfluss gibt, keinen Mangel mehr gibt. In seinem Buch aber ist es eben nicht der Fall, weil natürlich dann sozusagen die Marktwirtschaft sich auch diese Technologie dann eben einverleibt und durch Softwarepatente, durch sozusagen Regime über geistiges Eigentum und Produktionsprozesse diese Technologie eben nicht dafür genutzt wird, für alle genug Ernährung, Häuser und so weiter zu schaffen. In dem Buch, das wirklich lesenswert ist, ist die Lösung keine Reform des Systems, sondern die Leute steigen aus. Die gehen in den Walkaway, schaffen eine Alternative, in der sozusagen unterschiedliches Wirtschaften oder anderes Wirtschaften und anderes Zusammenleben möglich ist. Dazu müssen sie aber eben fliehen, werden auch bekriegt und so weiter. Übertragen wir das mal auf heute. Also geht es auf der Konferenz hier werden heute sowohl Reformansätze als auch eben Gegenmodelle diskutiert. Wo seht ihr da die Hoffnung?
Genau, also die Idee ist ja nicht neu. Gerade auch in der Nachhaltigkeitsdebatte wurde immer länger darüber diskutiert, was ist denn Transformation? Und das soll genau dieser bequemste und beste Weg sein, weder nur Reformen zu haben, die das System nicht wirklich ändern und aber auch nicht die Revolution, die immer mit sehr großen sozialen Schäden einhergeht. Also gerade in dieser Idee der sozial-ökologischen Transformation ist auch die Hoffnung verankert, dass wir das irgendwie durch einen Systemwandel hinkriegen. Und auch da ist eins, was oft aufgegriffen wird, eben dieses Subsysteme bilden, die resilient sind und das alte System in dem Sinne ablösen können. Kommt auch in sehr vielen Literaturvorschlägen der Postwachstumsgesellschaft auch vor als Prinzip. Genau, ich glaube, gerade da ist diese Konferenz sehr, sehr wertvoll, weil ich wahrgenommen habe, gerade auch in der Zusammenarbeit jetzt, ich komme ja eher aus der Öko-Ecke, habe jetzt viel mit Techies auch zu tun gehabt und es gibt so eine gemeinsame Basis und die finde ich sehr wertvoll. Das ist einmal auf jeden Fall auch so eine Systemkritik, auch die großen Fragen sich wieder zu trauen, die zu stellen. Also wie sind die Machtverteilungen in unserer Gesellschaft, auch Freiheits- und Autonomiefragen zu stellen vor allen Dingen. Und da, finde ich, können wir sehr gut zusammenfinden, weil gerade die Datenschutzthemen große Themen in der Netzpolitik sind, viel mit Autonomie zu tun haben. Gleichzeitig aber da noch nicht so gesehen wird, was in der Ökoszene oft diskutiert wird, nämlich, dass wir auch Autonomie verlieren dadurch, dass wir unsere Versorgungssysteme in kommerzielle, sehr große Hände geben. Mhm. Also beispielsweise es gibt diesen Spruch, wenn morgen die Supermärkte schließen, verhungern wir. Also es geht um eine Rückeroberung öffentlicher Räume. Das kann sehr ideell sein, es kann um Datenschutz gehen, es kann auch sehr physisch werden und tatsächlich darum gehen, sich Versorgungskreisläufe wieder zu erschließen, regionale Versorgungsketten zu bilden und so weiter.
Tatsächlich ist ja in der, ja, also stoßen wir an viele Parallelen irgendwie, auch die Idee, soziale Netzwerke dezentral zu betreiben und nicht auf eine zentrale Infrastruktur, die von einem oder zwei monopolistischen Playern irgendwie bedient wird, zu bespielen, ist ja eine, die im Datenschutz sehr stark ist und wo es dann ja tatsächlich starke Parallelen gibt eigentlich zu der, ja, gerade von dir beschriebenen, ja, Umwelt. Bewegung. Ein anderer Anknüpfungspunkt oder eine andere Parallele ist vielleicht in der Idee der Commons, die sich in der Netzbewegung mit der Creative Commons Lizenz irgendwie relativ stark ist, aber auch darüber hinaus Idee von Free Software. Wo seht ihr da Parallelen oder Anknüpfungsmöglichkeiten, um anderes Wirtschaften sowohl aus der klassischen Nachhaltigkeits- als auch aus der Tech-Ecke zu bewegen?
Ich finde das sehr spannend, weil ich als Sozialpsychologin sehr viel mit dem Thema Commons zu tun hatte, allerdings unter weniger fancy Namen, nämlich Allmende und Gemeingüter. Es gibt dazu super spannende Forschung, dass das nur unter sehr speziellen Bedingungen funktioniert und dass vor allem sozialer Zusammenhalt sehr wichtig ist in diesen Systemen. Ich glaube, dass das gerade in Datenthemen sehr gut funktioniert, weil wir hier Güter haben, die nicht exklusiv sind, die also von allen genutzt werden können. Hier glaube ich, ist Commons eine super Lösung. Es gibt auch sehr viele Ansätze in der Nachhaltigkeitsszene, wo das Ganze aber wahrscheinlich ein paar mehr Schwierigkeiten hat. Es gibt aber auch tolle Beispiele dort. Beispielsweise gibt es ja jetzt die Commons Tomate, die Commons lizenzierte Tomate, und da geht es um Patente von Saatgut. Auch das ein Evergreen der Nachhaltigkeitsbewegung. Genau, die großen Saatgutunternehmen, die das alles privatisieren. Und da ist jetzt eine Gegenbewegung da, wo Saatgut Commons lizenziert wird und somit frei verteilt werden kann und auch eben nicht unter Patent gestellt werden darf. Wäre so ein Beispiel dafür. Genau.
Ja, ich kann dir da grundsätzlich zustimmen. Ich sehe aber noch ein paar vielleicht fast grundlegendere Elemente, ja, einer nachhaltigen digitalen Welt, die ich mir vorstelle. Und eines dieser Elemente wäre, dass man wirklich über Arbeit neu nachdenken muss. Ja, einfach, also was ist Erwerbsarbeit, was ist Arbeit im informellen Sektor? Die ist ja riesig, nicht? Eigentlich ist die Erwerbsarbeit die Spitze des Eisbergs, wenn wir denken, was alles an Kindererziehung und so weiter, Arbeit, Pflege, und so alles geleistet wird. Und man müsste über Arbeitszeiten, unsere relativ starren Vorstellungen von Arbeitszeiten und so, das müsste man neu nachdenken, weil eben dadurch, dass wir immer mehr automatisieren, müssen wir neue Formen finden, um Einkommen zu verteilen, als nur sozusagen eine Vollanstellung. Kreativere, flexiblere Formen vielleicht, die auch dann mit Arbeiten zu tun haben, die sich im Internet ergeben, mit mehr Freelancer-Strukturen und so weiter.
Wobei ich da auch einwerfen möchte, dass es da große Gefahren der Prekarisierung gibt, die wir jetzt schon erleben natürlich. Aber wenn du gerade von flexiblen Arbeitszeiten sprichst, gibt es ja auch noch das Konzept von Zeitwohlstand, das auch gerade bei den Ökos beliebt ist. Mhm. Nämlich wir leben ja in einer sehr gesättigten Gesellschaft und oft ist gerade das knappe Gut die Zeit. Mhm. Und was sehr gut auch ankommt bei den Menschen, gerade wenn es auch darum geht, ein bisschen den Konsum zu reduzieren, ist halt aufzuzeigen, dass wir in einem Hamsterrad stecken, wo durch viel Geld verdienen auch viel konsumiert werden kann. Aber das ist umgekehrt natürlich auch ein Vorteil, seinen Konsum eingrenzen zu können, Dinge selber machen zu können, was natürlich auch Zeit braucht, Subsistenzwirtschaft. Aber genau das auch als ins Positive zu drehen und den Leuten zu zeigen, hey, vielleicht musst du gar nicht 100% arbeiten, sondern kannst deine Zeit viel auf eine bessere Art und Weise nutzen.
Mhm. Das sprichst du natürlich jetzt eine Ebene an, über die wir noch kaum gesprochen haben, nämlich über die individuelle Ebene, die Rolle, die wir alle als Einzelne spielen, auch jenseits der systemischen Faktoren. Wieder eine Zahl, die ich vorhin aus dem Vortrag gehört habe oder aus einem Panel, dass ein Großteil des Energieverbrauchs oder ein nicht zu unterschätzender Teil des Energieverbrauchs, der durch die neuen IKT-Technologien entstanden ist, nicht nur im industriellen Bereich liegt, sondern auch dadurch entsteht, dass die Leute so viel Video-Streaming machen tatsächlich und dass es ein enormer Faktor ist im Energieverbrauch, der mit der Digitalisierung zusammenhängt, dass wir eben zu Hause YouTube, Netflix, YouPorn und so weiter gucken.
Dazu eine gewagte These vielleicht, jetzt nicht in meiner wissenschaftlichen Rolle, aber tatsächlich neigen viele Menschen dazu, sich eine sehr passive Form des Hobbys zu suchen, nämlich einfach nur zu gucken. Bei vielen Menschen kann das auch zusammenhängen mit der Überlastung in dem Arbeitsleben, dass man einfach nicht mehr kann, weil das auch sehr viel abverlangt, weil man zeitlich sehr viel investiert und wenn man nach Hause kommt, möchte man entspannen. Das ist, finde ich, ein Krankheitssignal für eine Gesellschaft, die es nicht mehr schafft, Menschen dazu zu befähigen, sich in ihrer Freizeit für die Gesellschaft einzusetzen, ehrenamtlich tätig zu werden, zivilgesellschaftlich und politisch teilzuhaben, aber eben auch schöne Dinge zu machen und rauszugehen, kreativ zu werden. Ist jetzt ein bisschen pauschal formuliert, aber
Ist aber auch gar kein neues Phänomen. Also das ist ja medienhistorisch durchaus nachzuvollziehen, wie sozusagen
also
auch
genau
die Massenmedien.
Was, worauf ich hinaus wollte, ist auf das Thema Bedürfnisse. Die Digitalisierung bietet uns immer sehr schnelle Lösungen, für akute Bedürfnisse, die wir haben. Wir haben die Likes auf Facebook, wir haben den Video, den man sich angucken kann. Das ist immer eine Verführung, gerade auch wenn man selber wenig psychische Ressourcen zur Verfügung hat. Das nur noch mal als Gedanke, weil oft sind die Bedürfnisse, die dahinter liegen, solche, die wir schon seit immer haben. Es sind soziale Bedürfnisse, es ist Spaß haben, aber auch Sinnhaftigkeit erleben, was auch sehr oft zu kurz kommt in Gesellschaften, wo man nur noch konsumiert. Genau, und da könnte, ironischerweise sind die Dinge, für die wir immer kämpfen müssen, dass Menschen das öfter machen, weil sie erstmal denken, es bringt ihnen Nachteile. Die Forschung zeigt, dass gerade sich sinnhaft zu betätigen, sich ehrenamtlich zu engagieren, zu mehr Lebenszufriedenheit führt. Auch der Lebensstilwechsel in eine nachhaltige Richtung hat bei vielen Menschen zu Vorteilen geführt tatsächlich.
Genauso wie digitales Engagement, also an der Wikipedia mitschreiben, Freifunk, Netzwerke aufbauen und so weiter. Eine der Herausforderungen, die es gibt, ist ja, dass wir diese Dinge abstrakt diskutieren und dann aber die Frage ist, wo fängt man an? Das finde ich eben besonders toll an der Konferenz, dass es hier beides zusammenbringt. Also sowohl die großen theoretischen Diskussionen als auch eben sehr praktische Projekte, die hier vorgestellt, ausprobiert werden können. Könnt ihr aus dem, was ihr hier erlebt habt oder aus der Vorbereitung, gerade du, Vivian, die an der Vorbereitung beteiligt war, so mal zwei, drei Projekte irgendwie hervorheben, über die wir mehr hören sollten?
Es gibt so ein paar Projekte schon auf der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ich nenne jetzt einfach mal Posteo als irgendwie datenschutzsicheren und sehr energiesuffizienten Mail-Anbieter. Mhm. Es gibt sehr viele ähnliche solche Sachen wie, wir haben jetzt zum Beispiel Nextcloud genutzt für die Organisation der Konferenz. Ich würde
also ein Open-Source-Cloud-Dienst.
Ja. Genau, also solche Bewegungen gibt es tatsächlich schon. Ich finde auch sehr spannend, immer wenn es um Ressourcen und Rohstoffe geht. Eine Initiative, die hier leider nicht ist, nicht speziell mit Digitalisierung zu tun hat, mir jetzt aber sehr oft in den Sinn gekommen ist, ist die Konzerninitiative der Schweiz. Da geht es nämlich darum, dass Unternehmen in Verantwortung gezogen werden sollten für die Produktionsketten, die sie haben. Und wir hatten gerade auch ein Gespräch zu digitalen Lösungen. Blockchain ist gerade nicht auf der besten Seite der Diskussion, gibt viele kritische Stimmen. Ich bin eigentlich auch eine kritische Stimme. Ist nur eine Lösung, aber es geht um eine Nachverfolgbarkeit von Wertstoffkreisläufen, sodass man Unternehmen mehr in die Verantwortung nehmen kann. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich denke, wir müssen tatsächlich die dringendsten Probleme zuerst angehen und das sind unsere zu hohen Verbräuche.
Jetzt haben wir schon immer mal wieder über die Konferenz gesprochen. Ich würde gerne, weil sie ja durchaus auch den Bewegungsanspruch hat, so wie du es eingangs beschrieben hast, Vivian, dass sich zwei Bewegungen zusammentun. Konstanze Kurz, die vorhin auch bei der Eröffnung gesprochen hat, hat eben davon erzählt, wie sie vor 10 Jahren im Wendland war und eben sehr bewegt war von der Energie, die die Umweltbewegung da hatte und die Breite, die sie da auch hatte. Deshalb so ein bisschen die Frage, kann diese Konferenz auch beispielhaft sein oder wo kann sie beispielhaft sein für die Kooperation dieser bislang eben, Lorenz, du hast in deiner Rede vorhin auch irgendwie auf den Punkt gebracht, dass die einen, die Ökos kennen die Namen der Bäume und die Techies kennen die Namen der Bits, aber kennen untereinander ihre Namen nicht. Kann diese Konferenz und wenn ja, wo, da beispielhaft sein dafür, dass diese Bewegungen zusammenkommen?
Also mich hat das einfach wahnsinnig beeindruckt, dass hier wirklich 1300 Leute und die Referenten noch nicht mal mitgezählt, sich angemeldet haben. Also da habt ihr, Vivian, was Großartiges wirklich hinbekommen. Und das allein ist ja schon ein positives Zeichen, nicht? Und es sind jetzt so viel engagierte Personen zusammen, dass ich schon glaube, dass sich daraus vielleicht eine etwas koordiniertere Bewegung zwischen diesen beiden Welten, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ergibt, sodass man sich vielleicht für Projekte einsetzen kann, wie zum Beispiel ein Recht auf Reparatur politisch mal in die Diskussion zu bringen oder ähnliche Dinge, die vielleicht langfristig etwas bewirken können. Natürlich muss man auch kurzfristig handeln den starken Konsum bremsen nicht. Und dazu kann man aber immer nur empfehlen, möglichst selten neue Geräte zu kaufen im Moment.
Ja, ich glaube, dass hier ich kenne jetzt mittlerweile schon recht viele Menschen, auch sehr viele neue Menschen durch diese Konferenz. Und ich bin begeistert, wie viele tolle Menschen es eigentlich gibt. aus allen Richtungen, die sich mit Herzblut einsetzen. Und ich denke, dass genau das ist, was diese Konferenz prägen wird. Und auch das ist, was generell sozialen Zusammenschluss ermöglicht. Dieses gemeinsame sich für etwas Größeres einsetzen. Genau. Und im Endeffekt wird sehr schnell auch den Menschen aus den beiden Bewegungen klar, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, nämlich eine nachhaltige sozialökologische Zukunft zu gestalten.
Und gibt es dann auch Learnings aus der, oh Gott, Learnings, jetzt fange ich auch schon mit dem Denglisch an, aber gibt es dann auch Punkte, die ihr aus der oder die du aus der Organisation dann auch mitnimmst? Das sind ja echt auch wirklich sehr unterschiedliche Organisationen, die hier zusammengekommen sind, die sehr unterschiedliche Kulturen und Arbeitsweisen haben. Die Energie, die das freisetzt, ist überall zu spüren hier auf der Konferenz, aber wo sind auch Punkte, wo man dann sozusagen, wo ihr sagt, okay, da muss man zukünftig hingucken oder das sind Stellschrauben, an denen wir drehen können, damit es eben besonders gut funktioniert.
Ja, genau. Es ist ein bisschen so, dass die Ökobewegung ja schon ein Stück gesetzter und älter ist als die Techie-Bewegung und das wurde für mich auch klar so ein bisschen in der Konferenzorga. Also vor allem die Ökos waren eher in großen, etablierten schon, also klingt jetzt erstmal aus Außenperspektive komisch, die Ökos, die etabliert sind, aber tatsächlich gab es da größere Unternehmen, Verbände.
Jahrzehntelange Strukturen.
Die haben Strukturen, die haben vorgegebene Organisationsweisen. Dann gibt es die Techies, die haben sehr autonome, dezentrale Strukturen. Das war schon sehr interessant in der Zusammenführung, aber ich glaube, dass beide Seiten voneinander lernen können, auf jeden Fall. Konstante hat das ja auch schon angesprochen, dass auf jeden Fall die Techies sich was abgucken wollen vom Umweltaktivismus auch. Und natürlich sind auch die Ökos sehr stark auf der Suche nach neuen Lösungen und Wegen. Genau.
Okay, die Zeit ist so gut wie um. Deshalb, wir haben so gut wie noch gar nicht über Politik gesprochen. Lorenz, du hast gerade die mögliche politische Forderung, oder die es ja auch gibt, nach einem Recht auf Reparatur. Kaum jemand kann überhaupt noch sein Smartphone oder aktuelle Smartphones kann man ja nicht mehr auseinanderbauen, kann man nicht mehr bei den Akku wechseln. Das Recht auf Reparatur vorgeschlagen. Wenn wir es zum Abschluss mal auf ein paar Forderungen runterbrechen oder ein paar Punkte, wo ihr sagen würdet, okay, da müssen wir politisch ran tatsächlich. Welche wären das, wenn jeder zwei oder drei Punkte benennt?
Ja, also erstens eben die Rechte der Konsumenten, speziell im IT-Bereich, stärken. Da gibt es viele Handlungsfelder, die ich jetzt nicht aufzähle. Reparatur wäre eins davon. Mhm. Zweitens, was auf den ersten Blick nicht zusammenhängt, aber eben doch wichtig ist, man müsste endlich eine Mineralölsteuer für Flugbenzin haben. Das würde nämlich Flüge wieder etwas verteuern und damit die Chancen erhöhen, dass man tatsächlich virtuelle Präsenz stärker in unsere Kultur hineinbekommt. Und drittens, da komme ich wieder zurück aufs Thema Arbeit, man müsste tatsächlich Formen der Flexibilisierung in der Arbeit finden, die eben zum Zeitwohlstand führen, wie du vorher völlig richtig gesagt hast, es ermöglichen, Zeitwohlstand zu haben und nicht dazu führen, dass einige sind sozusagen in der Erwerbsarbeit und sind da gestresst und die anderen sind arbeitslos. Ja, dass man da als Gesellschaft zu einer besseren Verteilung kommen könnte, das liegt dermaßen auf der Hand, sodass ich nicht verstehe, warum man das nicht in einer digitalen Gesellschaft hinkriegt.
Weil Arbeit immer noch Identität bedeutet, zumindest in Deutschland wäre jetzt meine These, aber das ist ein ganz anderes Thema, über das wir unbedingt auch nochmal sprechen sollten. Vivian, hast du auch noch zwei, drei Punkte, auf die du es runterbrechen kannst? Das ist natürlich nicht ganz leicht, aber...
Ja, genau. Also einen habe ich schon so ein bisschen angesprochen, dieses Unternehmen in die Verantwortung nehmen und die Hohlschuld zu einer Bringschuld zu machen. Also das Unternehmen zeigen müssen, dass ihre Art der Ressourcengewinnung nachhaltig ist und nicht umgekehrt wir ihnen auf die Schliche kommen müssen. Mhm. Das ist das eine. Und was ich sehr wichtig finde, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist, die digitale Umwelt hat auch sehr starken Einfluss auf Verhalten. Das sage ich jetzt wieder in meiner Rolle als Umweltpsychologin, wo wir sehr oft gucken, welche Umwelten haben denn welche Auswirkungen auf Verhalten. Wenn man also nachhaltiges Verhalten steigern möchte, spielen Umwelten eine große Rolle. Deswegen nochmal die Definition von Internet und Co. auch als öffentlichen Raum ernst zu nehmen und da zu gucken, wie sollen öffentliche Räume gestaltet werden. Es gibt da schon sehr gute Ansätze aus den physischen Räumen sozusagen, nämlich es gibt zum Beispiel Berlin werbefrei, es gibt Grenoble in Frankreich, was schon komplett werbefrei ist, also vor allem auch die Kommerzialisierung digitaler Räume stärker anzusprechen.
Mhm. Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit und das sehr interessante Gespräch und diesen Input. An dieser Stelle erlaube ich mir nochmal den Hinweis, wir haben über anderes Wirtschaften jenseits der Wachstums- und der kapitalistischen Logik gesprochen. Netzpolitik.org ist ausschließlich oder fast ausschließlich zu 99% spendenfinanziert, komplett offen, alle Inhalte zugänglich für alle. Deshalb sind wir aber eben auch darauf angewiesen, dass wir durch Spenden unterstützt werden. Und wenn ihr das tun wollt, dann freuen wir uns. Und wenn ihr uns anders unterstützen wollt, zum Beispiel, indem ihr diesem Podcast eine positive Bewertung hinterlasst, damit er von den Empfehlungsalgorithmen auch wahrgenommen wird, dann freuen wir uns dafür auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank vor allen Dingen an meine Gesprächspartner.
Danke dir.